Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Dann erzähle ich ein bisschen was zur Intelligenz, weil das ist ja ein Thema, das jeden irgendwie betrifft. Also es tangiert jeden Menschen. Wir können uns alle darunter was vorstellen, was Intelligenz ist, aber wenn man versucht, das Ganze zu definieren, wird es ein bisschen schwierig. Und das zeigt sich ja auch implizit daraus, dass wenn man dann sich so auf die Suche begibt, alltagssprachlich einzuordnen, was intelligentes Verhalten ausmacht, das nicht so richtig gut fassbar ist. Also dann kommt natürlich schnell der Gedanke auf, na gut, das ist etwas, das hat irgendwas mit Wissen zu tun. Dann wird aber natürlich gleich argumentiert, na gut, aber Wissen ist ja nicht, oder Schulwissen, auswendig gelerntes Wissen, das ist ja nicht alles, es gehört noch viel mehr dazu. Das ist eine ganz komplexe Angelegenheit, die auch dazu geführt hat, dass es heutzutage keine wortwörtliche Definition von Intelligenz gibt, auf die man sich geeinigt hat. Aber wir wissen alle relativ gut, und jetzt, wenn ich von mir spreche, nenne ich die Intelligenzforscher, was Intelligenz eigentlich ist und was Intelligenz eigentlich tut. Also wir haben nicht den Luxus, wie zum Beispiel ja, die Definition von der Aufklärung. Die Aufklärung ist der natürliche Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das ist wunderbar, das ist wirklich verbatim schön zu fassen. Bei der Intelligenz eben haben wir so einen Satz auch nicht. Aber es gibt einige Annahmen und einige Grundprinzipien, auf die wir uns verlassen können. Beziehungsweise Annahmen, die wir eben treffen müssen. Und das hat zum Beispiel zu tun mit der Messbarkeit des Ganzen. Also wir gehen davon aus, dass Intelligenz messbar ist. Und Intelligenz drückt sich aus in erster Linie durch Verhalten. Und das Verhalten kann ich entweder dadurch quantifizieren, dass ich einer Person folge und möglichst viele Verhaltensstichproben entnehme und dadurch auf die Idee komme oder auf die Lösung, ja, die Person verhält sich in der Regel intelligent oder sie verhält sich nicht intelligent. Das ist natürlich sehr unökonomisch. Also das ist im Sinne der Messbarkeit nicht ideal, weil ich habe wahrscheinlich nicht die Zeit, einer Person zu folgen und schon gar nicht ganz vielen Personen zu folgen. Also ist ein Test etwas, das wir bevorzugen. Also dass wir Testverfahren verwenden, einführen, die müssen gewissen Gütekriterien genügen, die uns schließlich möglich machen, die Fähigkeit von Personen zu quantifizieren. Das ist eine Herausforderung, weil Intelligenz kein manifestes Merkmal ist. Das heißt, ich kann es nicht direkt beobachten. Das geht bei anderen Größen sehr gut, wie zum Beispiel bei der Länge. Da kann ich mich auch an verschiedenen Naturkonstanten als Referenz orientieren. Zum Beispiel, wenn ich was abmessen will, dann orientiere ich mich am Uhrmeter oder an der Lichtgeschwindigkeit und habe somit eine sehr natürliche Art und Weise und eine objektive Art und Weise, um Länge festzustellen. Bei Intelligenz geht das nicht so leicht. Intelligenz ist eben nicht direkt beobachtbar. Ich muss das irgendwie aus der Person herausbringen, irgendwie das Ganze operationalisieren, um einen Rückschluss auf die Fähigkeit, die kognitive Fähigkeit einer Person zu bekommen. Und da gab es in der Vergangenheit verschiedene Ansätze, wie man versucht hat, auf so einen Maßstab zu kommen, weil so etwas wie die Lichtgeschwindigkeit oder das Uhrmeter, das haben wir nicht im Sinne der Fähigkeit. Am Anfang hat man versucht, verschiedene Altersgruppen mit Aufgabenstellungen, die besonders typisch sind, für gewisse Altersgruppen einzuschätzen. Man ist dann draufgekommen, dass das nicht ideal ist, weil es gibt vielleicht altersspezifische Aufgabengruppen für 5-Jährige, 6-Jährige, 10-Jährige. Also ein 10-Jähriger kann andere Aufgaben typischerweise lösen, als das ein 6-Jähriger kann. Der kann in der Regel weniger schwierige Aufgaben lösen. Aber irgendwo haben wir dann einen Zenit erreicht oder nicht notwendigerweise einen richtigen Zenit, aber doch eine gewisse Sättigung der Intelligenzentwicklung. Und das findet so in der späten Adoleszenz statt. ab diesem Zeitpunkt differenzieren Aufgaben nicht mehr wirklich gut, weil das wissen wir auch aus der Alltagserfahrung, es ist leider nicht so, dass wir immer intelligenter werden, je älter wir werden. Also es wäre natürlich toll, dann hätte man mit 50, würde man sich freuen, wenn man doppelt so intelligent wäre wie mit 25. Evidenter Art und Weise ist das nicht so. Also die Intelligenzentwicklung ist negativ beschleunigt. Am Anfang geht es sehr schnell hinauf, dann hat man einen Zenit und je nach Intelligenzform geht es nachher noch ein bisschen rauf oder es geht ein wenig sogar bergab. Also das ist ungeeignet, was man braucht, um erwachsene Personen sinnvoll einzuordnen, oder was man heutzutage tut zumindest, ist, dass man sich die Population, also die Bevölkerung von einem spezifischen Land beispielsweise, als Norm heranzieht. Und die Testleistung von einzelnen Personen wird durch die Abweichung von dem Durchschnitt dieser Norm angenommen. Und die durchschnittliche Intelligenztestleistung ist ein IQ von 100. Und das ist nicht so, weil das jetzt irgendwie natürlich festgelegt wäre, sondern weil wir als Psychologinnen das so sagen. Und die Standardabweichung ist 15. Das heißt, nachdem IQ und Intelligenz einer Normalverteilung folgen, das heißt, das ist diese Gaußsche Glockenkurve, dass 68% der Bevölkerung in etwa zwischen einem IQ von 85 und 115 liegen. Das heißt, wenn man auf der Straße spazieren geht und man begegnet drei Leuten, dann sind in der Regel zwei davon zwischen 85 und 115 und die dritte davon ist entweder drunter oder drüber. Unterhalb von einem IQ von 70 sprechen wir von einer Lernminderung oder Lernbehinderung. Ab 130 sprechen wir in der Regel von Hochbegabten. Es sind aber nur mehr ganz wenige Leute, die innerhalb dieser oder die über oder unterhalb dieser Grenzen liegen. Das sind nur mehr 2% jeweils drüber und drunter. Also unter dieser 70er oder über dieser 130er Marke. Das heißt, man darf durchaus auch sehr skeptisch sein, wenn man so Dinge hört wie Einstein hatte einen IQ von 200. Das ist zwar eine interessante Aussage, aber mit wissenschaftlichen Erkenntnissen hat das relativ wenig zu tun, weil in diesem Bereich es gar keine IQ-Tests mehr gibt, die noch ausreichend differenzieren würden. Abgesehen davon, von dem Umstand natürlich, dass Einstein auch einen modernen IQ-Test gar nicht gemacht hat. Aber was ist das jetzt, was wir da messen? Auf der einen Seite können wir sagen, Intelligenz ist im Prinzip Testleistung. Die Leistung in spezifischen Fähigkeitstests, also spezifische Fähigkeitstests wären so etwas wie ein Raumvorstellungstest oder ein Lese- und Rechtschreibtest oder eine andere sehr konkrete Art und Weise, sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Es gibt aber auch etwas Gemeinsames des Ganzen und das ist die allgemeine kognitive Fähigkeit. Das ist quasi die Schnittmenge von allen spezifischen Fähigkeiten. Alle diese Fähigkeiten haben was gemeinsam und die hängen positiv miteinander zusammen. Und das nennen wir psychometrisches G. Das ist die sogenannte positive Kupplung der Intelligenz. Das heißt, wenn ich mir die Allgemeinheit anschaue, die Allgemeinbevölkerung, dann sind gute Rechtschreiber beispielsweise auch gute Mathematiker und gute Raumvorsteller. Und schlechte Rechtschreiber sind schlechte Mathematiker und so weiter. Also diese Testergebnisse sind alle miteinander verbunden, sodass wir in der Regel relativ einheitliche Fähigkeitsprofile bekommen. Es gibt natürlich im Einzelfall Ausnahmen. Das ist das, was wir da als Inselbegabungen kennen, beispielsweise, wenn jemand zum Beispiel mal den Film Rain Man gesehen hat. Da gibt es einen, also der Rain Man, der Dustin Hoffman, ist da so ein besonders in mathematischen Fähigkeiten hochbegabter Mensch, der sich aber in allen anderen Belangen des täglichen Lebens nicht zurechtfindet, nicht allein zurechtfindet, spezielle Betreuung braucht. Das heißt, er ist nur in einem Bereich besonders gut, in allen anderen Bereichen ist er nicht gut. Das ist aber eher, also sowas gibt es, das ist aber eher die Ausnahme, nicht die Regel. Das andere, was ein bisschen häufiger ist, trotzdem auch eher Ausnahme, nicht die Regel, sind die Teilleistungsschwächen. Die bekannteste davon ist die Lese- und Rechtschreibschwäche. Also eine Person, die grundsätzlich, also bei Kindern kommt das natürlich am häufigsten vor, dass man das diagnostiziert, beziehungsweise dass es auffällt wird, eine Person, die grundsätzlich ein ganz unauffälliges Fähigkeitsprofil hat oder ein überdurchschnittliches meinetwegen, in einer gewissen Fähigkeit, aber wie zum Beispiel eben Lesen und Rechtschreiben, starke Defizite hat. Das ist auch so etwas, das kann man durch gezielte Förderung auch gut in den Griff bekommen. Wichtig ist auch, was Intelligenz nicht ist. Und Intelligenz ist nicht so etwas wie soziale Fertigkeiten oder emotionale Intelligenz. Das heißt, obwohl selbst im Begriff emotionale Intelligenz das Wort Intelligenz drinnen steckt, ist es keine Form der Intelligenz. Das dürfte eher so etwas wie eine Persönlichkeitseigenschaft sein. Soziale Fertigkeiten oder soziale Kompetenzen betrifft das genauso. Das sind Persönlichkeitseigenschaften, so etwas Ähnliches wie also andere Eigenschaften, so etwas wie Extraversion oder Offenheit für neue Erfahrungen oder dergleichen. Also schwer veränderliche, stabile Eigenschaften, die übers Leben hinweg eben in relativ gleichem Ausmaß vorhanden bleiben, aber eben keine Fähigkeit darstellen. Das heißt nicht, und das ist wichtig zu betonen, das heißt nicht, dass soziale Kompetenzen und emotionale Intelligenz nicht wichtig sind. Sie sind sehr wohl wichtig, sie sind halt nur keine Form der Intelligenz, weil man kann diese Konstrukte auch nicht so messen, wie wir das bei Intelligenz tun können. Und vor allem verhalten sich diese Konstrukte nicht so, wie man es von Intelligenz erwarten würde. Das heißt, sie korrelieren auch nicht in dem Ausmaß, wie das bei psychometrischer Intelligenz der Fall ist, sondern sie verhalten sich eben anders. Sie sind nicht Bestandteil zum Beispiel von dieser positiven Kupplung, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie man es erwarten würde. Jetzt kann man sich verschiedene Intelligenztheorien vorstellen oder verschiedene Arten und Weisen, wie man modellhaft einordnet, wie Intelligenz aufgebaut sein kann.